Aero History, ein Podcast über die Geschichte der Luftfahrt. Autor und Historiker Wolfgang Borgmann und Flugzeugfreak Matthew Wolter sprechen über die Meilensteine der Fliegerei. Von Aero International, dem Magazin der Zivilluftfahrt. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aero History. Ich bin Matthew Wolter. Gegenüber sitzt mein lieber Kollege und Luftfahrthistoriker Wolfgang Borgmann. Hallo Wolfgang, wie geht's dir?
Hallo Matt, ja, mir geht's sehr gut. Ist ja immerhin jetzt schon das dritte Mal, dass wir hier zusammensitzen.
Ja, es wird langsam zur Gewohnheit.
Ja, genau.
Gefällt mir gut.
Ja, macht weiterhin Spaß.
Wir freuen uns heute auf eine neue Ausgabe mit dem Thema des Hansajet. Der Hansajet HFB 320, zu dem du ja eine besondere Beziehung hast.
Ja, genau. Also ich habe lange Jahre einem Verein vorgestanden, der das Ziel hatte, ein HFB 320 wieder zum Fliegen zu bringen. Aber da kommen wir später dann noch drauf.
Ja, wollen wir mal einmal kurz ein paar Interne abhandeln. Und zwar gibt es eine große Neuigkeit. Wir haben eine E-Mail-Adresse. Wow.
Genau. Man kann uns schreiben mit Anregungen, Kritik, positiven Feedback natürlich auch.
Ja. Und zwar unter der Mailadresse podcast@aerointernational.de. Aero International in einem Wort. Schreibt uns gerne Feedback oder auch Anregungen für neue Themen. Wir freuen uns, von euch zu hören.
Genau. Wir haben zwar schon eine lange Liste an Themen zusammengestellt. Ja. Und,
kann gerne noch länger werden.
Ja, die kann gerne noch länger werden. Also wir sind da immer für Vorschläge zu haben. Und schreibt uns gerne.
Ja, wir freuen uns.
Genau.
Ja, und dann habe ich noch einen kleinen Nachtrag zu unserer letzten Ausgabe zur Comet. Und zwar habe ich mir eine live angeschaut. Ich war letzte Woche in England. Und da war ich im Duxford Museum, im Imperial War Museum in Duxford. Das kennst du ja auch, Wolfgang.
Ja, genau. In der Nähe von Birmingham, ganz im Norden.
Ja, in der Nähe von Birmingham, aber südlich von Cambridge ist es, ne? Südlich von Cambridge, nicht allzu weit von Stansted.
Ach so, die Komet meinst du? Ja, du warst ja nicht in Cosford, sondern in Duxford, genau.
Genau, das ist ein anderes Fort.
Genau, auch ein Fort.
Ja, genau. Und ich muss sagen, ich war wirklich beeindruckt. Also es war vorher schon mein schönstes Flugzeug und es ist wirklich beeindruckend. Die Größe, die Linien, das ist einfach echt ein mega schönes Flugzeug. Und die live zu sehen in der Original BOAC Livery, das war wirklich, wirklich beeindruckend. Von innen auch sehr schön, schöner 50er-Jahre-Look. Blümchen, Gardinen und genau. Schön gedeckte also das Farben. Ist wirklich ein mega schönes Flugzeug. Ja. Kann ich sehr empfehlen.
Ja. Ja, das ist ja eine der beiden gewesen, die den Jetluftverkehr 1958 eröffnet haben, die zwischen London und New York das erste Mal geflogen sind, noch vor der amerikanischen Konkurrenz. Ja. Und das war eine der beiden Maschinen, die dort ausgestellt ist, also ein Stück Luftfahrtgeschichte.
Ja, wirklich ein Stück Geschichte. Und wenn man die live vor sich sieht, das ist schon beeindruckend. Und das gesamte Museum ist wirklich was Besonderes. Die haben ja einen eigenen Flugplatz. Dort gibt es Rundflüge, also nicht so mitfliegen oder vielleicht manchmal, weiß ich nicht.
Ja, manchmal vielleicht, aber große Flugtage werden dort auch veranstaltet, also ist richtig im Sommer was los. Und,
und es gibt sowohl zivile Flugzeuge als auch natürlich War Museum, viel Kriegsgerät.
Genau, es ist so ein Mix aus Airlinern, aus Zweiter Weltkrieg Flugzeuge, die US Air Force hat ein großes Museum mit Fluggerät, also von der angefangen 40er Jahre bis fast in der Gegenwart. Ja. Also ist wirklich sehr beeindruckend, ja.
Das können wir sehr empfehlen. Ja. Wenn ihr mal in England seid, fahrt mal nach Duxford.
Auf jeden Fall. Und Cosford auch.
Ja.
Da steht auch eine Komet.
Die schaue ich mir als nächstes an.
Die letzte Komet 1, die kann man dort bewundern.
Okay. Ja, genau. Die würde ich tatsächlich auch noch gerne sehen.
Ja, ja.
Na gut, wollen wir langsam zum Hauptthema kommen?
Ja, gerne.
Und zwar der Hansajet, ein Flugzeug der Hamburger Luftflugzeugbau GmbH. eine Firma, die es nicht mehr gibt, die inzwischen in Airbus aufgegangen ist, vermute ich.
Ja, also die HFB, Hamburger Flugzeugbau GmbH, wurde 1933 gegründet von Walter Blom. Blom kennt man, das ist ein Name hier in Hamburg gerade.
Als Hamburger oder Norddeutscher ist das auf jeden Fall ein Begriff. Die Blom und Voss-Werke kennt jeder.
Auf jeden Fall, kennt jeder. Und Walter Blom hatte 1933 eben schon den Flugzeugbau hier in Hamburg eingeführt, damals noch nicht in Finkenwerder, sondern noch im Hafen.
Und Steinwerder,
in Steinwerder, ja. Genau, direkt neben der Werft, wo die Schiffe gebaut wurden, baute man Flugzeuge.
Ja, da ist heute ein Schiffsterminal, ne?
Also ja, da ändert nichts mehr dran. Also da kann man nichts mehr sehen, dass da mal Flugzeuge gebaut wurden. Und da wurden eben die ganzen Teile gebaut und dann hat man die zu Flugplätzen gefahren und dann wurden sie zusammengebaut und flogen dann weg. Aber die Einzelteile, die entstanden dort und da gab es noch nicht den Flugplatz in Finkenwerder, den man jetzt heute kennt, wo Airbusse gebaut werden. Das kam dann erst sehr viel später.
Aber auch durch die Hamburger Flugzeugwerke oder war das dann eine Folgefirma, die dann in Finkenwerder sich niedergelassen hat?
Ja, also erstmal wurden gar keine Landflugzeuge in Finkenwerder gebaut, sondern Wasserflugzeuge, Flugboote.
Ach was.
Ja, und das erst später wurde da eine befestigte Piste errichtet.
Ja.
Und die großen Hallen, die es noch heute gibt bei Airbus in Finkenwerder, waren ursprünglich für den Bau von Wasserflugzeugen, also von Flugbooten gedacht. Ja, also das war natürlich damals in den 40er Jahren, in den frühen oder späten 30er Jahren, frühen 40er Jahren, ein ganz großes Thema. Man hatte erst auch zivile Flugzeuge gebaut für die Lufthansa, Großflugboote entworfen, mit denen man plante, von Europa nach Amerika zu fliegen.
Ja.
Und dann später natürlich im Zweiten Weltkrieg dann noch militärische Flugzeuge, so wie jeder Flugzeughersteller, nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt. Und und nach dem Krieg ging es dann eben zivil.
Das wollte ich gerade fragen.
Ja, man hatte natürlich die Grundkenntnisse dafür, wie man Jets baut, schon im Zweiten Weltkrieg erworben.
Hat denn die Hamburger Flugzeugwerke, hatten die dann schon Jetflugzeuge? Oder?
Nein, also nicht in Hamburg, nein, das waren Propellerflugzeuge.
Ja.
Aber die Personen, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg in Hamburg dann eine führende Rolle waren, unter anderem der Chefingenieur Wocke, die hatten bereits im Zweiten Weltkrieg Jets gebaut, also zum Beispiel bei Junkers, die 287.
Ja.
Und nach dem Krieg dann in Russland Jetbomber und in Dresden das erste deutsche Düsenverkehrsflugzeug vom Typ 152.
Ja, derjenige, also
das, da war Wocke führend in Dresden.
Er hat dann das Wissen in die Firma gebracht, kann man sagen.
Er hat das Wissen in die Firma gebracht, ist dann 1958 dann schon von Dresden nach Hamburg gewechselt. Und also vor dem Bau der Mauer und hat dann in Hamburg dann sein Wissen eingebracht in den Entwicklung von Jets, Ziviljets.
Und hat dann dort wahrscheinlich mitgewirkt auch an der Entwicklung des Hansa-Jet.
Ja, er war da einer der führenden Köpfe und man erkennt sogar sein Markenzeichen sozusagen, denn die Junkers 287 in den 40er Jahren, der vierstrahlige Bomber, hatte auch nach vorne gefaltete Tragflächen. Genauso wie es dann das erste zivile Flugzeug in Hamburg von Hans Bocke war, nämlich der Hansa-Jet.
Das muss man mal erklären. Das ist nämlich eines der besonderen Merkmale vom Hansa-Jet, dass er eben diese besondere Flügelform hat. Ich habe mir hier notiert Keilflügel, aber die heißen, glaube ich, eigentlich anders.
Genau, das sind Pfeilflügel, also im Prinzip nichts anderes als wie bei jedem anderen Jetliner. Das heißt, der Effekt ist genau der gleiche. Man kann also hohe Geschwindigkeiten damit fliegen. Nur der Hansa-Jet hat im Gegensatz zu den meisten anderen Flugzeugen die Tragflächen, wenn man so will, falsch rum. Also es sieht ein bisschen so aus, als ob ein Jugendlicher da einen Bausatz irgendwie falsch zusammengebaut hat.
Genau, die sind sozusagen senkrecht zum Rumpf, stehen die nach vorne, stehen sie senkrecht zum Rumpf und dann sind sie nach hinten abgeschrägt. Also eigentlich andersrum, als wie man es von heutigen Flugzeugen kennt.
Genau, nicht nach hinten gefeilt, sondern nach vorne gefeilt, mit minus 15 Grad nach vorne gefeilt, was große Vorteile hat. aber eben auch einige konstruktive Herausforderungen
stellt. Ja, ist auf jeden Fall sehr markant an diesem Flieger.
Oh ja, das ist sehr markant. Es gibt also bis heute nur ganz wenige Flugzeugtypen, meistens Testflugzeuge. Von der NASA gibt es eins. Die Russen haben mal sowas gebaut. Also es gibt ganz wenige Maschinen, die nach vorne gefaltete Tragflächen haben.
Und diese Art der Flügel hat welche Vorteile? Höhere Geschwindigkeit, sagtest du eben.
Nicht höhere Geschwindigkeit, sondern also man hat ein besseres Handling bei Landung, da man kann die Geschwindigkeit stärker herabsetzen bei der Landung. Aha. Denn je langsamer man fliegt, umso mehr löst sich ja die Strömung und der Auftrieb ab an einer Tragfläche. Ja. Und bei einem nach hinten gefeilten Flügel löst sich der Auftrieb von außen nach innen ab. Und bei einem nach vorne gefeilten Flügel löst sich der Auftrieb von innen nach außen ab. Und außen an den Tragflächen sind ja die Querruder. Und die bleiben länger in der Strömung und länger nutzbar und aktiv bei einem nach vorne gefeilten Flügel. Und somit kann man also langsamer fliegen und dennoch die Maschine optimal kontrollieren.
Okay.
Und das ist also ein großer Vorteil von dem vorgefeilten Flügel.
Ja, also für den Landeanflug kann man auch mit niedrigeren Geschwindigkeiten anfliegen.
Genau, man muss nicht so schnell fliegen, man hat sie also noch unter Kontrolle. Und das ist also ein großer Vorteil von dem vorgefeilten Flügel.
Okay, ja. Wenn man sich den Hansa-Jet heute anschaut, dann wird man natürlich schnell feststellen, er ist ziemlich klein.
Ja, ja, also es ist ein heute wird man sagen, ein Business-Jet, aber er ist zugelassen worden in der höchsten Kategorie für Verkehrsflugzeuge.
Ja.
Das war im Jahr 1967 durch die amerikanische FAA und auch den deutschen Behörden.
Wie viele Passagiere? Was war die Passagierkapazität?
Also maximal konnte er 12 Passagiere mitnehmen. 12.
Mhm.
Genau. Und er flog auch bei Airlines, also er flog bei General Air, er flog bei Sterling in Dänemark, er flog bei der deutschen LTU.
Und gut, damals war natürlich auch noch nicht so viel, ne? Flugverkehr, nicht so viel Passagiere.
Ja, es flogen nicht so viele, es waren halt auch sehr teuer, auch zu der Hansa-Jet-Zeit noch, also in den 60er Jahren.
Ja.
Und es war halt ein sehr spezialisiertes Flugzeug für verschiedene Einsätze. Aber es gab zum Beispiel in USA, in Kalifornien, eine Airline namens Golden West, die mit dieser 12-sitzigen Passagierversion geflogen ist.
Ja.
Und die flogen vom Hollywood Airport in Burbank aus. Und die Klientel waren Hollywood-Stars, Sänger, Schauspieler.
Ach so, so ein Glamour-Flieger.
Und, ja, also die flogen dann innerhalb Kaliforniens.
Ja.
Und das war also eine ganz lustige Sache, weil bei dieser Golden West gab es sogenannte Mini-Stews, also Mini-Stewardessen, ganz offiziell. Und der Slogan war, mit dem man nach geeigneten Kandidaten oder Kandidatinnen suchte, vor allen Dingen, are you 5 feet under and always wanted to fly? Also bist du unter 5 Fuß groß?
Das
also
war Kriterium.
Irgendwo bei 1,60 plus.
Okay.
Und weil die also 1,60 mit Haaren, also mit Steckfrisur.
Oha, ne? Ja.
Denn die Kabine des Hansa-Jets war 1,57 Meter hoch.
Ja.
Und wenn man da drin aufrecht gehen wollte, dann muss man eben ein bisschen kleiner sein.
Ja.
Und da fanden sich aber sehr viele junge Damen, die das gemacht haben. Und ich bin auch mit einer in Kontakt und die erinnert sich noch an
Frank Sinatra. Ach, mit einer Mini-Stew.
Mit einer Mini-Stew, genau.
Und, die hätten wir mal einladen sollen.
Ja, ein bisschen weit von Kalifornien nach Hamburg.
Das stimmt.
Aber sie erinnert sich noch an Flügen mit Frank Sinatra, mit Andy Williams. Und das sind also noch uns unvergessene Erlebnisse.
Ne? Dadurch, dass das auch so eine kleine Kapazität nur hatte. Da
ja, das war ja auch ganz
enger zu, ne?
Kuschelig eng. Ne?
Also, das kann ich mir vorstellen.
Jeweils 4 Passagiere schräg zur Flugrichtung, damit die Beine in die Kabinenmitte ragten.
Ja.
Und dann nochmal 4 hinten auf einer Bank, bis zu 4.
Ja.
Und sie erzählte, dass es wurde kein Bordservice geboten, weil die Flugzeiten auch viel zu kurz waren. Das waren nur 20 Minuten oder eine halbe Stunde
okay.
maximal. Und dass ihre Aufgabe war es eigentlich, den Passagieren zu zeigen, was draußen gerade so
an Landschaft
vorbeifliegt.
Ach, okay. Und, Reiseführer mehr.
Ja, ne? So ein bisschen Reiseführer, ja. Ne? Genau. Ja.
Und sag mal, die Triebwerke, die waren dann wirklich eine Eigenentwicklung von dem Herrn, wie heißt er doch gleich?
Blom?
Nein, nicht Blom.
Das waren doch Blom schon. Oder Wocke meinst du jetzt?
Also Herr Wocke, richtig.
Genau, Werner Blom war der Geschäftsführer, der kaufmännische Geschäftsführer ja. von HFB zu der Zeit. Also der Sohn des Firmengründers. Und Hans Wocke war der Chefingenieur.
Ja.
Aber
und der hat auch die Triebwerke entwickelt?
Nein, der hat nicht die Triebwerke entwickelt. Okay. Die kamen von dem amerikanischen Triebwerkshersteller General Electric.
Ja.
Und der Hansa-Jet hatte zwei General Electric CJ610.
Ja.
Und das waren also ganz kleine Triebwerke, die sehr viel Lärm verursachten und deswegen so scherzhaft auch Fuel-to-Noise-Converter genannt werden.
Fuel-to-Noise.
Genau. Ja. Also sehr viel Lärm verursachen für sehr kleines Triebwerk.
Ja.
Wenn man das also heute bauen würde, wird man fast nichts von dem Hansa-Jet hören, wenn er startet. Aber wenn man mal einen Hansa-Jet erlebt hat beim Start, was ich also das Vergnügen hatte in den 2003, 2004 und 2005er Jahren, dann weiß man, dass also
Hamburg
ihn gehört hat, wenn der in Finkenwerder gestartet ist, genau.
Okay,
ja.
Fuel-to-Noise.
Fuel-to-Noise-Converter, genau.
Ja, und die waren nicht am Flügel angebracht, die Triebwerke, sondern hinten am Rumpf.
Im Heck, genau.
Im Heck, ja.
Also das Flugzeug,
kennt man ja von anderen kleineren
Flugzeugen. Ja, also Douglas DC-9, Tupolev 134, das sind solche Typen, Buck 111,
ja.
die Triebwerke im Heck hatten oder jetzt noch Bombardier CRJ 900.
Das sieht man
oder
auch heute noch öfter.
Genau, ja. Die fliegen heute noch ne, mit dieser Konfiguration, genau.
Mhm. Ja. Und was auch sehr markant ist, sind ja die sogenannten Tip-Tanks, die kleinen, wie soll man es nennen, Bojen.
Ja, sieht ein bisschen aus wie so ein Torpedo, ne?
Torpedo, genau, am Ende der Flügel sind die angebracht.
Ja, das
hat man früher noch gelegentlich gesehen, also öfter gesehen.
Ja, also das wurde natürlich angebaut, also hat zwei Gründe gehabt. Einmal, um die Reichweite zu steigern, weil man dort zusätzlich Kerosin drin lagern konnte.
Aber geht da so viel Kerosin rein in den Tip-Tank, das ist wirklich...
Ja, das hatte sich schon gelohnt, dass man das gemacht hat. Und der andere Grund ist, wenn man einen nach vorne gefalten Flügel baut und an einem Flugzeug installiert, dann hat er die Tendenz, außen nach oben zu kommen in Flugrichtung und sich aufzubiegen sozusagen.
Nach oben, zum
nach
Ende
oben.
Hin.
Genau.
Ja.
Und diese Tip-Tanks verliehen der ganzen Konstruktion ein bisschen mehr Steifigkeit.
Ja.
Und
haben das wieder drunter gedrückt.
Sozusagen,
oder
also
in Position gehalten.
Ein bisschen stabilisiert. Speziell wenn sie betankt waren und das hat natürlich mehr Masse verursacht, konstruktives Gewicht, aber es hat natürlich dann den Tragfläche aerodynamischer werden lassen dadurch. Ne?
Genau. Ja, und dann habe ich hier notiert, 1964 der Erstflug.
Ja, am 21. April 1964 startete der erste Hansa-Jet in Hamburg-Finkenwerder und und dann ging die Flugerprobung los und 1967 wurde dann die Musterzulassung erteilt.
Okay.
Also 2 Jahre hat man getestet und dann war man so weit, dass man gesagt hat, jetzt kann er eine Musterzulassung kriegen.
Ja.
Und Passagiere, zahlende Passagiere damit befördern.
Ja, und die Reichweite lag bei?
Ungefähr so bei 2400 Kilometern.
Ja,
nach Ausführung und Zuladung. Also das war auch meist ein bisschen weniger. Es gab auch verschiedene Triebwerksversionen mit verschiedener Leistung.
Aber das, 2400 war schon das Maximum.
Ja, das war das Maximum.
Ja, genau. Gut für Europa, ne? Durchaus einsetzbar, würde ich denken.
Ja, ja. Also es war, er wurde
keine
ja auch,
nein,
es war kein Langstreckenflugzeug, also das auf keinen Fall. Und so wurde er auch nicht eingesetzt.
Nee, auch war er auch nicht dafür gedacht, ne?
Ja,
nicht dafür
genau,
konstruiert.
Genau.
Und wer, war
ja. der,
wer waren die ersten Kunden, weißt du das?
Ja, also es gab natürlich die bereits genannten Airlines, die flogen, also LTU, General Air, das war eine deutsche Inlandsfluglinie,
ja.
Die Dänen, die Sterling, aber einer der größten Kunden war die Luftwaffe. Allein 6 Maschinen flogen bei der Flugbereitschaft der Luftwaffe und zur damaligen Zeit war natürlich der Kanzler war Helmut Schmidt.
Ja.
Der war einer der größten Fans des Hansa-Jets und flog am meisten.
Natürlich.
Genscher, also die ganze Regierung damals.
Ja, also auch als Regierungsflieger.
Als Regierungsflieger.
Eingesetzt.
Genau, das war also 6 Stück, die da flogen. Dann gab es eine sogenannte ECM-Version. Das waren 8 Maschinen, die eine elektronische Kriegsführung simulierten. Das war damals ganz im Mode überall in Ost und West, dass man also die gegnerischen Elektronikanlagen stören wollte. Und dann gab es also diese Hansa-Jets mit diesen Geräten, die das konnten.
Mhm.
Es gab auch 3 Flugzeuge, die flogen bei der Reichsluftfahrtschule in Eelde in den Niederlanden. Das ist auch eine
Reichsflugschule.
Ja, Reichsluftfahrtschule. Ja. Genau, so hieß die Riksluftfahrtschule. Also ich kann nicht mich holländisch, ja. aber sowas in der Art
ja.
muss das eigentlich klingen.
Ja, sehr schön.
Ja, das ist auch ganz lustig, weil dieser Hansa-Jet, die Kabine, wie so ein Fahrschulauto aufgebaut war. Das heißt also, die am wenigsten konnten, die saßen ganz hinten.
Mhm.
Und dann rutschte man immer, je nach Kenntnisstand, weiter nach vorne und bekam
ja.
immer so ein Instrument mehr vor
ja.
sich aufgebaut. Also dann, die ersten durften, was soll ich denn, den Fahrtmesser lesen, die anderen durften auch gucken, wo es hingeht.
Ja.
Und, bis man dann ganz vorne
irgendwann mal den Steuerknüppel
saß, genau, ja. und dann auf dem Co-Pilotensitz. Und so rutschte man also immer so weiter quasi durch den Flieger im Laufe der Zeit der Ausbildung und dann
ja.
nach vorne. Und ja, das war also eine ganz interessante Version des Hansa-Jets.
Ja, sehr vielseitig eingesetzt.
Sehr viel. Also das war ja überhaupt das Grundprinzip des Hansa-Jets. Also er konnte ja als Airliner eingesetzt werden. Er war sehr beliebt als VIP-Jet,
ja.
Business-Jet und als Frachter. Und man konnte,
als Frachter?
Ja, ja. flog als Frachter. Also vor allem in den USA. Bei ganz vielen kleinen Expressdiensten im Einsatz, bei Purolator und anderen,
ja.
Kalita kam er zum Einsatz. Und man konnte von einer Version zur anderen die Kabine des Hansa-Jets in 30 Minuten umbauen.
Ach so.
Also von Airliner zu Frachter zu VIP-Jet zu
ja.
Airliner wieder, also innerhalb von 30 Minuten.
Das ist schon echt beeindruckend.
Ja, ja, das war also sehr flexibel. Also ein anderer Business-Jets, also in dieser Größe, da war gar nichts möglich. Das war ein VIP-Jet und
fest
das war
installiert,
ne?
Für
genau.
diesen einen Einsatzzweck einmal konstruiert. Ja,
ja, und das
kann ich mir vorstellen. Ja, das ist schon eine Besonderheit.
Das war eine Besonderheit und auch eine sehr große Kabine, auch diese 1,57 Meter, das konnten auch nicht viele bieten. Also so eine Angströhre wie der Learjet, das war ja auch ganz klein, da muss man durchkriechen.
Ja.
Dann gab es in der Mitte...
Das kann ich mir vorstellen, das ist für viele bestimmt
ja, nicht so ganz angenehm.
Nicht so schön, nee.
Und der Hansa-Jet hatte eben in der Mitte nicht diese Verbindung zwischen den beiden Tragflächen, den Flügelmittelkasten,
ja.
über den man bei anderen Business-Jets auch noch drüber wegkriechen musste, weil der eben unten im Boden war, sondern der vorgefeilte Flügel.
Schwieriges Weil er Wort. Eben nach vorne,
ja, nach vorne
gepfeilt war.
Ja. Und der Flügelmittelkasten war hinter der Kabine.
Aha.
Das heißt, man hatte keinen störenden Kasten,
ja.
der irgendwie die Kabine beschränkte in ihren Maßen, in Höhe, Breite. Man hatte eine durchgängige Höhe von 1,57 Meter von vorne bis hinten.
Ja.
Man hatte
und konnte die Fläche, also hatte dann eine ebene Fläche im Boden.
Eine ebene Fläche, genau. Mhm. Und war auch sehr breit. Und man hatte sogar zum Beispiel eine Bautoilette dabei, man hatte eine kleine Pantry. Also es war alles
noch nicht üblich geboten, damals, ne?
Ja, das war alles neu und man hatte eben viel Platz, ne?
Ja,
das
war
das Schöne am Hansa-Jet.
Ja. Trotzdem war dem Flugzeug jetzt kein durchschlagender Erfolg beschert.
Nein, es wurden 47 Stück gebaut, davon 45 Serienflugzeuge.
Überschaubar, aber immerhin.
Ja, immerhin. Also es hatte natürlich auch seine Gründe. Also es zum Beispiel wählten damals die Piloten gerade bei Business Jets mit aus, welchen Flugzeugtyp man denn jetzt kaufen sollte.
Und ach, die Piloten haben bei den Airlines mitbestimmt?
Nicht bei den Airlines, aber bei den Betreibern von Business Jets. Also
ja, okay.
Wo dann vielleicht nur einer gekauft wurde oder maximal zwei. Und da hatten die Mitspracherecht.
Ja.
Und dann war es natürlich für die ein bisschen komisch. Ja, so ein Flugzeug mit da vorne gefalten Tragflächen, was soll das?
Ja. Ne,
wir wollen da einen richtigen Jet, wir wollen da einen mit nach hinten gefalten Flächen, so wie alle. Ne? Und das
man
war
will
zu,
ja auch,
zu exotisch. Ne?
Genau, man will ja dann auf dem Flugplatz nicht auffallen durch irgendein
genau.
exotisches Ding.
Nee, wo alle sagen, oh Gott, was ist das denn? Ne? Ja, und der andere Grund war, dass 1971 der Dollar massiv abgewertet wurde und dadurch Verkäufe auf D-Mark-Basis damals massiv teurer
sich
wurden.
Sich verteuert haben.
Genau.
Ja.
Und so hatte man also dann international keinen großen Erfolg mehr.
Ja.
Und
also war er dann eigentlich zu teuer?
Es war zu teuer, ja.
Um konkurrenzfähig zu sein.
Ja, wurde fast über Nacht 10% teurer im Vergleich zu der Zeit vor der Dollarabwertung. Und der dritte Grund war, dass die Firma Hamburger Flugzeugbau damals völlig unbekannt war, international. Und also nicht so wie Lockheed,
kein klangvoller Name, sondern so ein Newcomer dann.
Genau,
ne?
Also da waren andere, die schon wesentlich mehr Renommee hatten und alle natürlich ein bisschen skeptisch waren, was ist das? Ne?
Ja,
was
das sowas braucht ja auch immer Zeit. Ne? Und die Zeit.
Ja, genau. Es war der erste Versuch. Und der war auch nicht umsonst. Also das muss man eben auch sagen, denn das mit dem Hansa-Jet gewonnene Know-how versetzte den Luftverstand Hamburg erst in die Lage, sich dann später bei Airbus zu bewerben.
Ja.
Und so sagen, wir wissen, wie man ein Düsenverkehrsflugzeug baut. Wir haben die Ingenieure, wir haben das Know-how, wir haben schon bereits die Ersatzteilversorgung.
Mhm. Für Hamburg, für die Stadt Hamburg und für Hamburg als Standort für die Luftfahrtindustrie war das natürlich...
War Gold wert, ja. Also man kann sagen, ohne den Hansa-Jet gäbe es heute nicht Airbus in Hamburg.
Ja, das ist schon
heute
Aussage.
Heute gibt es ja immer noch hier... Das Ersatzteilzentrum, das fing damals mit dem Hansa-Jet an. Damals gab es schon einen sogenannten AUG-Desk, Aircraft on Ground. Das heißt, man konnte an 365 Tagen im Jahr 24 Stunden
Teile
rund um die Uhr Teile ordern. Wenn
man
also irgendwo mit seinem Hansa-Jet in Südamerika ein Problem hatte, hat das hier HFB erledigt. Und
direkt Teile ausgeflogen.
Mhm. Ja, und man hat auch eine Organisation in Nordamerika aufgebaut. Die Hansa-Jet Corporation, die auch dann Flugzeuge verkauft hat und dort auch Teile gelagert hat. Man hat also bereits alles vorweggenommen, was man dann später bei Airbus auch gut gebrauchen konnte.
Ja, das waren natürlich optimale Bedingungen dann. Ne,
ja, man hat den Standort also optimal darauf vorbereitet. Ne?
Ja, aber in Finkenwerder waren die Hansa-Werke ja nicht. Das hat sich dann später erst dorthin verlagert. Oder
der Hansa-Jet, wo der gebaut wurde,
richtig.
Meinst du? Also der Hansa-Jet war eigentlich ein europäisches Produkt. Also man baute Bauteile für den Hansa-Jet bei Casa in Spanien, dann in süddeutschen Werken, international eben die Zulieferungen von Bauteilen aus Großbritannien, von Lockheed, die haben das Fahrwerk gebaut.
Ja, ähnlich wie heute auch bei Airbus-Flugzeuge gebaut werden.
Ja, es war ein paneuropäisches Produkt, bevor Europa als EU überhaupt existierte.
Ja.
Und natürlich auch die amerikanischen Triebwerke, die dazu kamen.
Ja.
Also auch wie heute einen amerikanischen Anteil wie bei Airbus. Und das war also ein nicht nur ein Hamburger Produkt, sondern eben ein europäisches.
Europäisch, ja. Schön.
Genau.
Und dann gab es ja auch einen Nachfolger, ne? Der wurde ja auch weiterentwickelt.
Ja, also man erkannte natürlich auch die Nachteile, die es gab. Also die Triebwerke zum Beispiel waren ja viel zu laut und wir schluckten viel zu viel Treibstoff, viel zu wenig viel Leistung.
Viel zu wenig Leistung auch, ne?
Also, genau, also hat man Fantriebwerke konzipiert. Man hat die Maschine um 70 Zentimeter gestreckt und daraus entstand die HFB 330.
Ja.
Allerdings ist es dann nicht mehr dazu gekommen, das Flugzeug dann in die Produktion zu bringen.
Und das lag daran, dass das Geld ausging? Oder?
Ja, auch. Also es lag an vielen Sachen. Man weiß ja auch bei MBB, zu dem Zeitpunkt HFB gehörte,
ja.
War man sich ja auch nicht so ganz grün. Die Süddeutschen wollten nicht so richtig.
MFB, musst du vielleicht nochmal kurz erklären?
Ja, also MBB ist Messerschmitt, Bölkow, Blohm.
Ja.
Also Messerschmitt und Bölkow aus Süddeutschland waren zusammen mit Herrn Blohm hier.
Das war
Blohm,
die Gruppe eben.
Genau, die haben sich hier zusammengetan, um zu bestehen im Wettbewerb, internationalen Wettbewerb. Und haben sich dann eben auch für Airbus beworben.
Ja.
Und und die Süddeutschen wollten nicht so richtig, dass hier dieser komische Hansa-Jet weitergebaut wird. Und
die wollten ihre eigenen Werke erhalten, ne?
Ja, es war immer so ein Konkurrenzkampf untereinander. Mhm. Und dann kam natürlich Airbus gerade zu der Zeit ganz stark und das Geld brauchte man dann auch für Airbus, um die Produktion hochzufahren, ja. Die Werke auszubauen, Anlagen zu errichten. Also der Hansa-Jet stand so ein bisschen im Weg, ne? Und dann hat man das Projekt dann fallen lassen.
Ja, ja. Mhm. Ja gut, aber es hat ja viel geholfen.
Ja, unbedingt. Also es war der Türöffner, wie gesagt, für Airbus.
Mhm.
Und damit war das eine tolle Geschichte. Ne?
Ja. Ja, und dazu kommt ja noch, dass du ja auch noch eine persönliche Beziehung hast zu diesem Flieger. Du hast ja eigentlich hast du ja mal einen besessen.
Naja.
vielleicht nicht ganz alleine, aber
ja,
also schon mitbesessen.
Ja, also ich hatte die Idee im Jahr 2003, da habe ich hier eine Flugshow mit organisiert am Hamburger Flughafen.
Ja.
Und damals hatte ich die Idee, dass wir alle Flugzeugtypen einladen, die in Hamburg mal gebaut wurden. Und wir hatten
den Norad-Glas,
Transall, wir hatten den Hansa-Jet, den letzten damals in Europa fliegenden, der aus der Türkei einflog.
Ach, der flog zu der Zeit
noch. Genau, der flog noch.
Ja.
Und die waren alle zu Besuch. Und dann habe ich mit dem Inhaber oder Besitzer des Hansa-Jets aus der Türkei, der mit an Bord war und den auch flog.
Ja, war das Privatbesitz oder ist er für eine Airline geflogen?
Nein, ein Privatbesitz.
Ja.
Also es war eine kleine Fluglinie, die ihm gehörte. Und und er war mit selbst dabei, ne,
ja.
Und saß am Steuer. Und da sage ich, Mensch, also das wäre doch eine tolle Idee, wenn man dann Jet hier für Hamburg als Traditionsflugzeug weiter betreiben könnte.
Mhm.
Weil es war bereits absehbar, dass das Flugzeug mal ausgemustert werden muss, weil es eben nicht mehr den Lärmvorschriften entsprach. Und das war
klar, das, und das war ja auch schon ein bisschen älter zu der Zeit.
Ne? Ja, genau. Also das war ja
dann auch zu 60er Jahre. War das die letzte, die noch...
Nein,
geflogen ist nie, einfach da eine der letzten.
Noch drei, also zu dem Zeitpunkt flogen noch drei weltweit.
Ja.
Und zwei in den USA und diese.
Aha.
Und dann habe ich mit ihm gesprochen und er sagte, ja, das können wir mal drüber reden.
Und er war bereit, seinen Flieger zu verkaufen, oder?
Erstmal formierte sich dann 2004 der Verein ein Hansa-Jet für Hamburg e.V.
Ja.
Eben mit dem Ziel und Zweck, dass man ein Hansa-Jet als Traditionsflugzeug für den Luftfahrtstandort Hamburg.
Ja, also ihr habt einen Verein gegründet.
Genau, wir haben einen Verein gegründet.
Also, wie viele wart ihr in dem Verein?
Ja, also zu den Spitzenzeiten 100 Personen.
Ja,
und
immerhin.
Immerhin. Und 100. Wir hatten zum Beispiel Werner Blohm mit dabei,
ja.
Also den Sohn des Firmengründers,
ach,
der
toll.
Uns jahrelang unterstützt hat, finanziell auch. Und also wir hatten viele Leute, wir hatten Airbus, den Luftfahrtstandort Hamburg.
Ja. Und du Hamburg warst Gründungsmitglied oder?
Ja, also ich habe
Kassenwart.
Nein, ich war Vorsitzender des Vereins, also ja. Zeit. Lebens des Vereins sozusagen, von Anfang bis Ende. Mhm. Und wir haben dann also mehrere Jahre versucht, eben diesen türkischen Hansa-Jet dann zu gewinnen.
Ja.
Das scheiterte dann an unterschiedlichen Vorstellungen
über
die Art und Weise. Geld, ja, es war so ein bisschen... Naja, es war schwierig. Ja. Ich will da gar nicht so zu sehr in Details gehen.
Aber vielleicht wollte er seinen Flieger auch gar nicht so gerne abgeben am Ende.
Ja, musste er dann. Ja, und hat er auch getan. Steht jetzt in einem Luftfahrtmuseum in Istanbul.
Mhm.
Und steht dort.
Mhm. Aber ihr habt dann einen anderen aufgetan, ne?
Genau, über ein Vereinsmitglied, der in Manching bei der Wehrtechnischen Dienststelle 61 seine Ausbildung gemacht hat und dort am Hansa-Jet auch mitgearbeitet hat. Das war so eine Art fliegendes Klassenzimmer für den Leiter der Ausbildungsstelle. Allerdings flog er nicht mehr, sondern es war einfach, man setzte sich rein.
Und
ja, so Unterricht erteilt an Bord und
Instrumente erklären.
Genau, sowas, und wie was da funktioniert mit der Technik. Und das war so das Ein und Alles des Leiters dort der Dienststelle.
Ja.
Und über ihn haben wir dann auch die Möglichkeit erhalten, die Maschine zu erwerben, was also auch eine schwierige Sache war mit der Bundeswehr
Bundeswehr wollte den Flieger nicht abgeben.
Das war alles nicht einfach. Also erst die Geschichte mit der Türkei und dann mit der Bundeswehr.
Ja, wollten alle den Flieger nicht abgeben.
Mhm. Ja, also wir haben dann den Hamburger Bürgermeister, den damaligen Ole von Beust, eingeschaltet. Der hat mit dem Bundesverteidigungsminister geredet.
Ja, starke Geschütze aufgefahren.
Waren alle dafür und tatsächlich konnten wir dann den Hansa-Jet erwerben zum Preis von 9.200 Euro. Also fragt man sich, wie kommt denn dieser Preis zustande?
Das ist,
ne? Das ist nämlich das maximale Startgewicht, 9,2 Tonnen.
Ja.
Und das haben die einfach genommen als quasi so Richtlinie. Ne? Ja. Allerdings haben sie nicht beachtet, dass er keine Triebwerke hatte. Das haben sie nämlich vorher ausgebaut. Also hätten wir eigentlich weniger zahlen müssen, aber gut. Es waren 9.200 Euro und Werner Blom hat... Das
durch 100 Mitglieder geteilt?
Nein, Blom hat den gekauft für uns.
Wer?
Also bezahlt, Werner Blom.
Ach, ja. Toll.
Also er hat das Geld uns gegeben dafür und...
Ja. Ja gut, das ist ja auch Teil seiner Familiengeschichte.
Ja, also er war ganz begeistert von der Sache, immer ein bisschen skeptisch, aber auch begeistert.
Ja.
Ja, und dann sind wir dann mit einer verrückten Truppe darunter von lauter Luftfahrt-Insidern, Technikern, Ingenieuren.
Alle aus eurem Verein.
Alle aus unserem Verein sind runter oder auch noch nicht bei unserem Verein, die dann später Vereinsmitglieder wurden, sind wir runtergefahren nach Manching und haben in einer Hauruck-Aktion sozusagen das Flugzeug fachmännisch demontiert.
Ja. Ihr wolltet den dann nach Hamburg bringen?
Genau, wir haben ihn auf Tieflader mit einer Spezialfirma dann gebracht und sind mit unserem Hansa-Jet nach Hamburg gefahren.
Wahnsinn.
Und die Polizei in Hamburg...
Den Hansa-Jet auf den Tieflader geladen?
Auf den
Tieflader
mit mehreren
Triebwerke
Fahrzeugen.
Wahrscheinlich abmontiert?
Ja, also mehrere Fahrzeuge, genau, sodass es passte. Tragflächen waren separat natürlich.
Ja.
Leitwerk, Triebwerk. Triebwerksgondeln. Mhm. Ja, und so sind wir dann angekommen und sind zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk, der darüber berichtete, und mit Polizeikolonne nicht etwa so durch die Hintertür nach Hamburg, sondern die Polizei sagt, also das ist so toll, wir fahren jetzt genau über die Innenstadt, die Lombardsbrücke.
Feierlicher Empfang in Hamburg.
Genau.
Klasse.
In der Kolonne mit unseren ganzen Privatautos, mit diesen Transportern und wir sind dann also quer durch Hamburg dann hoch zum Flughafen.
Ja.
Erstmal haben wir ihn dort erstmal eine Weile eingelagert bei Lufthansa Technik und Hamburger Flughafen.
Ja.
Hatten erst die
Da
Hoffnung.
Hattet ihr vorher auch schon natürlich da... Die wussten Bescheid, dass jetzt noch ein Hansa-Jet bei denen auf dem
Hof steht. Es war
geplant,
dass wir das erst am Hamburger Flughafen machen, im Fußbüttel.
Ja.
Allerdings ergab sich das dann doch, dass da keine Möglichkeit besteht. Und über die Vermittlung eines Vereinsmitglieds sind wir dann zu Airbus gekommen. Das heißt, wir haben wieder alles aufgeladen, haben die gleiche Firma wieder geholt und sind wieder mit unseren ganzen Tiefladern und Privatfahrzeugen durch den Elbtunnel.
Ja, genau. Einmal
das heißt,
vom Flughafen
genau.
nach Finkenwerder.
Nach Finkenwerder. Ja. Das war das erste Mal, dass ein Flugzeug durch einen Elbtunnel gerollt ist. Ne? Dafür musste die Höhenkontrolle ausgeschaltet werden.
Die hätte Alarm geschlagen.
Die hätte Alarm geschlagen. Das heißt, also wir mussten eine bestimmte Uhrzeit da durch. Ja. Und ja, das waren alles. Und vorneweg ein Follow-Me-Auto von Airbus in Finkenwerder.
Ach, toll.
das war ja so unvergessliche Momente.
Das kann ich mir vorstellen, überhaupt, dass es dann wirklich auch geklappt hat.
Ne? Ja. Also. Ja, wir waren dann lange Jahre in einer Halle bei Airbus, in der die Flugzeuge gewogen wurden, die neu ausgeliefert werden.
Da durftet ihr euren Hansa-Jet dann abstellen.
Genau, das stand in der Ecke. Wir hatten davor unser Containerdorf mit unseren Satzteilen, ja. Büro und alles Mögliche, was man so braucht. Und
der Plan war, das Flugzeug so weit zu restaurieren, dass er wieder fliegt.
Dass er als Einzelstück zugelassen wird, als historisches Einzelstück und wieder fliegen wird und für Hamburg, für Airbus, für den Luftfahrtstandort wirbt, auf Flugshows oder anderen Veranstaltungen.
Das wäre ja auch eine tolle Sache gewesen.
Ja. Ja, und dann kam Corona, dann wurde es schon schwierig, dann mussten wir umziehen, auf das Werkzeug oder näher an die Produktion heranziehen, weil die Halle benötigt wurde. Ja. Die wurde erweitert, das heißt, wir mussten den Standort verlassen.
Airbus brauchte einfach Platz.
Genau, und dann war es auch so, dass Airbus gesagt hat, wir steigern jetzt die Produktion in einem Ausmaß, dass wir wirklich jeden Quadratzentimeter auf dem Werk benötigen. Und dann hat man uns zu verstehen gegeben, dass wir uns nach einer anderen Lösung umsehen müssen.
Ja, wie lange stand er dann insgesamt bei Airbus?
Also waren gute 10 Jahre waren wir
10 Jahre.
Da.
10 Jahre? Ja. Und währenddessen habt ihr immer versucht, den nach und nach zu restaurieren?
Richtig, wir hatten Arbeitstage.
Ihr hattet auch Leute, die das können. Ne?
Ja, das ist Wichtige. Also wir haben das professionell gemacht. Die ganzen Arbeiten wurden professionell dokumentiert. Alles also so nach Luftfahrtstandard, ne?
von großen Und musste viel dran gemacht werden? Wie war der Zustand?
Der Zustand war sehr gut. Also wir haben ja nun auch Prüfer dabei gehabt, die alltäglich die Maschinen sehen, was da im Einsatz steht als Passagierjets, und die sagen, also dieses Flugzeug war teilweise besser in Schuss als ein relativ neues Flugzeug.
Kann man also sehen. Wurde er sehr gepflegt in Manching?
Ja, erstens das, aber einfach die Qualität, die damals HFB geliefert hat, war einfach eine ganz andere als das, was man von manchem Hersteller vielleicht heute so geliefert bekommt. Also es war wirklich nicht für die Ewigkeit, aber es war so gut wie keine Korrosion dran, und das nach so vielen Jahren.
Der war ja dann auch schon 40, 50 Jahre alt.
Ja, es ist 66 gebaut worden. Und
Anfang 2000 habt ihr den nach Hamburg geholt?
Genau, ja. Also es war schon beachtlich. Also da, wo normalerweise Korrosion ist, hatte er keine.
Ja.
Also das war schon einzigartig. Ja. Also es sprach absolut für die Qualität des Flugzeugbaus in Hamburg.
Ja, es wäre ein schönes Projekt gewesen, wenn ihr ihn denn wirklich in die Luft bekommen hättet.
Ja, das war uns leider nur nicht vergönnt.
Ja.
Wir haben aber eine sehr gute Alternative gefunden. Das ist das Deutsche Technikmuseum in Berlin. Die haben den Hansa-Jet von uns per Schenkung erhalten und alle Dokumente. Wir hatten noch einen Flugsimulator von der Bundeswehr für den Hansa-Jet, den haben sie auch bekommen. Modelle, Großmodelle, kleine Modelle, alles, was man so angesammelt hat über den Lauf der Jahre.
Das kann ich mir vorstellen, Teile, Logbücher, keine Ahnung.
Ja, alles Mögliche.
Krams.
Also wir haben so viele Dokumente gehabt zum Schluss. Ja, es war schon eine tolle Geschichte. Und jetzt,
das heißt, er hat dann seine letzte Reise angetreten, nochmal von Hamburg nach Berlin?
Die vorletzte nach Werneuchen, das Lager des Museums.
Ja.
Und wir hoffen, dass er also in ein paar Jahren, wenn die Luftfahrtsammlung in Berlin-Tempelhof, dem ehemaligen Flughafen, dann hoffentlich fertig wird, dass er da ausgestellt wird. Es ist geplant, die neben der VfW 614 auszustellen, die dort aussteht, in Werneuchen im Augenblick noch demontiert. Und so wird er dann hoffentlich dann ein letztes Mal auf die Straße gehen, bevor er dann bewundert werden kann von den Besuchern des Museums.
Da wirst du natürlich auch live dabei sein, wenn er dann.
Das werde ich mir nicht entgehen lassen.
Nee, das muss ich auch sehen.
Genau, ja.
Eigentlich ist es ja schade, weil irgendwie hätte das Flugzeug ja auch nach Hamburg gehört, ne?
Ja.
Ich meine, schön, dass es überhaupt erhalten geblieben ist, muss man ja auch sagen. Es ist ja auch nicht günstig, so einen alten Flieger zu restaurieren. Aber
nein, also wir waren natürlich immer von großem Enthusiasmus geprägt, aber auch immer von knappen Kassen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und es funktionierte eigentlich auch nur, weil wir eben Experten im Verein hatten, technische Fachleute aus der Luftfahrtbranche, sei es von Airbus, sei es von Lufthansa Technik oder anderen Unternehmen, die eben wissen, was sie machen und was sie machen müssen, um so ein Flugzeug wieder sicher instand zu setzen nach dem aktuellen Luftfahrtstandard.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Das war nicht einfach. Ja,
aber eben bei so einem Projekt, da finden sich dann, da kommen dann die Enthusiasten zusammen.
Aber wir hatten zum Beispiel auch den Hanse Aerospace e.V. Als Mitglied, Hamburg Aviation, also das Luftfahrtcluster Hamburg war Mitglied und darüber auch Airbus und andere, aber das waren mehr so Türöffner, ne? Das ist natürlich auch wichtig bei so einem Projekt, dass man Unterstützer gewinnt und also es sind da nicht die Millionenbeträge geflossen.
Nee, dass ihr den bei Airbus lagern konntet.
Das war unbezahlbar. Mhm. Das ist natürlich, also so eine halt, wenn man das hätte mieten müssen, bei Airbus, das wäre überhaupt nicht möglich gewesen. Ja. Ne? Also da sind wir super dankbar, dass Airbus so lange uns da beheimatet hat. Und gut, es ist schade, dass es dann so ausging, aber. Naja,
immerhin, der Flieger ist heil geblieben, er muss nicht verschrottet werden, er muss auch nicht irgendwie zerlegt werden, ne, er wird erhalten, er wird restauriert und man wird ihn bestaunen können. Ich finde, das ist auch trotzdem ein gutes Ergebnis.
Ja, und es gibt ja auch noch einen Hansa-Jet in Hamburg, auf dem Airbus-Gelände.
Ja.
Dort stehen da diverse historische Flugzeuge, die in Hamburg gebaut wurden, eben an oder für den Luftfahrtstandort Hamburg Bedeutung hatten, mit der Super Gruppi, mit dem die Bauteile früher geflogen wurden.
Ja, die kenne ich auch noch.
Ja.
Mit dem Turboprop. Das ist auch ein schönes Ding.
Ja. Ja.
Kann man sich die da einfach anschauen? Oder muss man Besucher, weiß ich nicht, Ausweis beantragen?
Ja, also man kommt da nicht dran. Also es gibt natürlich Führungen übers Werksgelände. Ich weiß jetzt nicht, ob die da einen Stopp machen. Da habe ich keine Infos drüber. Und es ist so eine Wiese, auf der jetzt auch eine VfW 614 steht, die noch lange in Bremen auf dem Westgelände stand.
Ja.
Also man hat da so ein paar historische Flugzeuge aus der Airbus-Geschichte oder Standortgeschichte zusammengetragen, auch eine Noratlas.
Aber wenn man jetzt sich einen Hansa-Jet live anschauen möchte, ist es in Deutschland nicht so einfach?
Ja, doch, ist in München im Deutschen Museum.
Ach, da steht noch einer.
Da steht einer der beiden Prototypen. Den kann man sich anschauen auf der Museumsinsel.
Eigentlich gehört der ja nach Hamburg, ne? Also eigentlich.
Ja, aber.
Findest du nicht?
Vielleicht.
Vielleicht.
aber wir haben ja kein Luftfahrtmuseum in Hamburg.
Ja.
Das ist ja eigentlich auch.
Wahrscheinlich brauchen wir erstmal das, ne?
Eigentlich unvorstellbar ist der größte deutsche Luftfahrtstandort und der drittgrößte weltweit.
Ja.
Und es gibt keine Luftfahrtausstellung in Hamburg. Und das ist.
Wenn man sich das überlegt, irgendwie.
Ja, es ist eigentlich. Also
unverständlich.
In Seattle gibt es ein Museum, in Toulouse gibt es ein Museum. In Großbritannien, vielleicht jetzt nicht direkt an den Standorten, wo die alten, wo Airbus-Flieger gebaut werden, aber
Großbritannien noch und nöcher, ja.
Und aber in Hamburg Fehlanzeige, ne? Das ist schon.
Wird sicher irgendwann kommen. Also
der
Luftfahrtstandort ist ja für Hamburg so wichtig. Das ist eigentlich.
Deswegen ist es ja eigentlich umso trauriger, dass man so etwas nicht hat und auch die jungen Menschen dafür begeistern kann für die Luftfahrt.
Ja, das stimmt.
Denn das kann man ja über so ein Museum, wenn man das didaktisch richtig aufarbeitet, dann ja auch auf ganz tolle Art und Weise tun.
Ja, es ist ja auch ein Teil der jüngeren Geschichte.
Ja,
der Stadt, ne?
Absolut. Mhm. Also ohne Airbus hätte Hamburg sicherlich auch nicht diesen Aufschwung genommen.
Nee.
Ne? Mit den vielen tausend Arbeitsplätzen, die es dort gibt in der Luftfahrtbranche. Ne? Auch bei Lufthansa Technik und am Hamburger Flughafen natürlich.
Ja, auf jeden Fall, wenn dein und euer Hansa-Jet dann restauriert ist und seinen Weg ins Museum gefunden hat in Berlin, ja, werde ich mir den unbedingt anschauen.
Das mach mal.
Den möchte ich
das
sehen.
Das mach mal.
Ne? Vielleicht fahren wir zusammen.
Auf jeden Fall. Das würde mich freuen.
Okay, haben wir noch weitere wichtige Infos vergessen vom Hansa-Jet?
Ja, weiß ich nicht. Also die Kernaussage ist einfach, dass der Hansa-Jet wirtschaftlich sicherlich kein großer Erfolg war, aber für den Luftfahrtstandort ein wirtschaftlicher Erfolg war. Ja. Also das Projekt selber hat Verluste eingeflogen und eingefahren für die Firma HFB, aber es hat auf lange Sicht Hamburg so viel Geld gebracht.
Und am Strich hat es sich gelohnt.
Und,
ne?
Und Renommee, genau, das hat sich auf jeden Fall gelohnt hat. Das kann man sagen.
Schön, ein schönes Flugzeug.
Ja.
Das ich gerne mal live sehen möchte.
Auf jeden Fall gerne.
Ja. Dann denke ich, haben wir alles erzählt zum Hansa-Jet?
Ich glaube, wir sind jetzt mit der Geschichte, ich meine, es gibt so viele Sachen, was man noch erzählen
kann. Wir könnten noch stundenlang weiter erzählen.
Ja, also bei mir zu Hause stapeln sich die Berge an Material.
Ja.
Alte Broschüren und was weiß ich. Also es ist...
das kann ich mir vorstellen. Es ist einfach ein schönes Flugzeug.
Ja.
Ne? Und wirklich durch diesen Pfeil...
Flügel. Nach vorne gefalten Flügel.
Pfeiltragfläche.
Negativ gefalten Flügel.
Genau. Sehr markant.
Ja.
Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank.
Ich verabschiede mich. Ich möchte noch einmal kurz auf unser Magazin hinweisen, Aero International, das Magazin der Zivilluftfahrt. Jeden Monat am Kiosk, am Flughafen, im Bahnhof.
Genau. Oder per Abo.
Gerne auch per Abo. Im Internet gibt es uns auch www.aerointernational.de. Mhm. Ihr könnt uns mailen, podcast@aerointernational.de. Und wir werden uns freuen über Feedback. Und wenn ihr unseren Podcast abonnieren würdet.
Ja,
das wäre ganz toll.
Genau, das wäre super. Ja, nach dem Podcast ist vor dem Podcast.
Wir freuen uns auf eine neue Folge.
Genau, es geht weiter. Wir sind jetzt schon am Überlegen, welches Thema wir euch das nächste Mal vorstellen wollen. Ja. Aber vielleicht habt ihr ja auch Ideen und vielleicht lassen wir uns ja auch überreden, dann, wenn ihr
auf
sagt,
euer Thema einzugehen.
Genau,
natürlich.
Ne? Also schreibt uns.
Ja, alles klar. Vielen Dank, okay. Wolfgang.
Ja, vielen Dank, Matt.
Bis bald.
Bis bald.
Und tschüss.
Tschüss.
Sie hörten Aero History, ein Podcast von Matthew Wolter und Wolfgang Borgmann. Für Aero International, dem Magazin für Zivilluftfahrt.